Kultur jetzt. Ein Podcast des Wochenmagazins Tachles.
Literatur, Theater, Film, Ausstellungen und vieles mehr in der Diskussion und Reflexion. Heute mit der Filmproduzentin Alice Brauner und dem Radiojournalisten David Dambitsch. Wir verhandeln ein Buch und zwei aktuelle Debatten. Zuerst möchte ich Alice ganz herzlich begrüßen und ihr gratulieren zu einem Erfolg, nämlich zu ihrem Film Münter und Kandinsky. Über 100.000 Eintritte in Deutschland für einen populären Arthouse-Film.
Ja, also ich bin selber vollkommen fasziniert. Ich kann es nicht glauben. Das ist wirklich der Wahnsinn, dass wir wirklich hochqualitative Filme, internationale Filme schlagen, was die Kinozahlen angeht, große Cannes-Gewinner. Und es macht einen sehr stolz zu sehen, dass wirklich in Deutschland ein großes Interesse für Kultur da ist, aber vor allen Dingen, dass wir eine neue Generation von Kinogängern wieder ins Kino geholt haben. Neu insofern, als dass sie nach Corona nicht mehr ins Kino gegangen ist. Und das sind vor allen Dingen die älteren Menschen, so ab 50 plus. Und dass sie endlich wieder ein Thema haben, für das sie auch wirklich gerne ins Kino gehen. Das haben wir in den ganzen Festivals, auf denen wir waren, gemerkt. Und wir sind wirklich sehr dankbar. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute auch sehr dankbar sind. Viele Kritiker haben mir vorgeworfen, oh, zu viel Erklärbär in den Texten. Ich fand es, glaube ich, gerade gut. Ich habe ja auch das Drehbuch geschrieben, dass wir den Übergang vom Impressionismus zum Expressionismus sehr akribisch erklärt haben. Viele wissen es nicht. Man kann nicht immer alles voraussetzen, was Kritiker so lieben.
Alice, wie fühlt sich das denn an? Du hast, glaube ich, das erste Mal selbst ein Drehbuch geschrieben und warst nicht, in Gänsefüßchen, nur die Produzentin, sondern tatsächlich, du hast dem Film den Inhalt gegeben. Wie fühlt sich das an, wenn man nach diesem langen Schreibprozess plötzlich das Werk dann vor sich sieht und in Bildern, in sehr, sehr schönen Bildern?
Also ehrlich gesagt, ich habe immer noch Gänsehaut. Das ist wirklich sehr, sehr besonders. Ich war allerdings auch tatsächlich fast jeden Tag am Set. Diesmal mein armer Regisseur, wenn wir nicht befreundet wären, hat er gekündigt. Markus O. Rosenmüller, ganz toll, mit dem wir ja schon Wunderkinder gemacht haben. Es fühlt sich toll an, wenn du siehst, wie deine Worte in Leben verwandelt werden. Allerdings ist es auch so, wenn die Worte nicht genauso gesagt werden, wie du sie geschrieben hast, dann wirst du auch mal ganz fuchsteufelswild am Set. Da will dich keiner haben. Das ist mir ein, zweimal passiert, muss ich sagen. Weil gerade bei den kunsttheoretischen Dingen musst du dich ganz genau an das halten, was da im Buch steht. Also das ist schon von mir, das ist ja nicht ausgedacht, sondern ich habe mich ja wahnsinnig tief reingearbeitet und hatte auch eine Fachberaterin, Dr. Annegret Hoberg, die 30 Jahre lang die Blaue Reitersammlung im Lehnbachhaus in München geleitet hat. Also wir waren ja sehr, sehr gut beraten. Deshalb war es einerseits auch ein bisschen schwieriger als sonst, weil ich wirklich, also wie so eine Art Showrunner, das nennt man eigentlich für Serien, aber da war ich wirklich nonstop dabei. Aber ich liebe den Film, ich liebe es, wie Markus und auch der Kameramann namens O'Connor, der selber aus Murnau kommt, aus dem Gebiet, wo das Mutterhaus steht, wie die das umgesetzt haben. Und vor allen Dingen Vanessa Leubel als Gabriele Münter, das ist die Entdeckung überhaupt, das sagen wir alle.
Und dann muss man sagen, es ist ja nicht nur ein Film über Kunst, auch ein engagierter politischer Film. Eigentlich könnte man sagen, ein feministischer Film.
Ja, soweit würde ich gar nicht gehen, weil feministisch nach heutigen Gesichtspunkten bedeutet etwas ganz anderes als das, was Gabriele Münter damals im Kontext ihrer Zeit als Feministin, oder dass sie damals als, im Kontext ihrer Zeit als Feministin bezeichnet wurde. Das hat ja schon gereicht, wenn du als Frau einen Pinsel selbstständig in die Hand genommen hast und dir dein Studium alleine bezahlt hast. Sie wollte aber ein bürgerliches Leben. Heute ist Emanzipation und Feminismus was ganz anderes. Und ich wollte eben nicht den Film im heutigen Zeitgeist erzählen, sondern im Kontext von damals. Das ist dem Film, glaube ich, gelungen. Ich glaube, das macht ihn auch so spannend, dass wir nicht Dinge immer ins Heute transportieren, Zeitgeist und Vogue-mäßig, sondern es da belassen, wo es war und wo es herkam.
Und das ist der Beweis, dass wenn man eine Haltung hat und eine Linie durchziehen möchte, dass es zum Erfolg führen kann, wenn man keine zu großen Konzessionen machen will und muss. Schön, dass wir nicht nur über Kultur sprechen, sondern die Kultur am Tisch sitzt. Wir haben ja einen starken Buchherbst und Winter, einen starken Kinoherbst und Winter. Es laufen sehr viele tolle Filme und es sind sehr starke Bücher rausgekommen, gerade auch zu jüdischen Themen. Heute haben wir ein Buch gewählt, Maror heißt das, von Lavi Tidar. David, du stellst das vor.
Das ist ein mitteljunger Autor, der in einem Kibbutz in Israel groß geworden ist und der heute, soweit ich informiert bin, in London lebt. Und der hat ein Buch geschrieben, was zu mir gekommen ist über sehr viele Empfehlungen. Und ich war erst so ein bisschen, wie soll ich sagen, reserviert und dachte, das ist so ein bisschen wie Daniel da Silva, so ein Krimi-Spionage-Geschichte. Nein, das ist es ganz sicher nicht. Es ist ein zwar von der Form her ein bisschen ein Kriminalroman, aber eigentlich muss man es ganz groß sagen, es ist die Geschichte Israels. Der Verlag labelt es, es würde die dunkle Geschichte Israels zeigen. Soweit würde ich gar nicht gehen, denn die dunkle Geschichte haben alle Länder in dieser Welt. Also es geht um zwei Polizisten, Cohn und Sagi, die sozusagen korrumpiert sind und die trotz dieser Korruptions Umstände, in denen sie leben, irgendwie trotzdem, wie ich muss mal das altmodische Wort Patrioten sagen, also sie lieben ihr Land und sie tun alles für ihr Land, aber es ist nicht leicht. Und es geht natürlich auch die Politik Israels, die heutige Politik, also die ist da auch mit drin. Es ist ein eminent politisches Buch, würde ich wirklich sagen. Aber eben in der Form, in der Unterhaltungsform eines Kriminalromans. Und was ich sehr spannend finde, dieses Buch ist im Frühjahr erschienen, ist auf Platz 1 der Krimi-Bestenliste, mittlerweile in der dritten Auflage. Bis vergangenes Wochenende waren es 20.000 verkaufte, gedruckt und digital verkaufte Exemplare. Also es ist ein großer Erfolg, kann man sagen. Aber wie gesagt, es ist ein Buch und das ist mir sehr wichtig, das zu sagen. Es gab ja schon immer die These, dass man an der Diaspora-Geschichte der jüdischen Community viel über Integration und gelungene Immigration ablesen kann, ohne kulturelle Vielfalt einzuschränken. Und in diesem Fall hier, bei dem Buch Maror von Lavi Tittar, ist es eben so, dass hier auch etwas Seismografisches erzählt wird, was so grundsätzlich ist, dass man es im Grunde genommen wirklich gar nicht genug bewerben kann. Denn es geht nicht nur um den israelisch-arabischen Konflikt, der über Jahrzehnte die Gesellschaft belastet. Und da ist eben mit Tittar jemand, der wirklich selber denkt und im Grunde genommen mit seiner ganzen Haltung und Arbeit schon zu denjenigen gehört, die durch die neuen Mediengesetze und durch den Versuch von Netanyahu, die Freiheit der Justiz einzuschränken, dass der wirklich gefährdet ist. Aber wenn eine Gesellschaft die Kraft entwickelt über Jahre hinweg, also die israelische Gesellschaft, dadurch, dass sie vom Krieg belastet sind und schwerste Bedrängungen immer wieder erleben, dass sie da auch die Kraft entwickeln, die eigenen Probleme, die durch kriegerische Auseinandersetzungen entstehen, die trotzdem in den Blick zu nehmen und zu benennen, dann ist das, denke ich, etwas, was wir bei diesem Buch wirklich vor Augen geführt bekommen, ohne erhobenen Zeigefinger, sondern einfach an der Geschichte selbst. Und es zeigt eben, dass durch Krieg entsteht auch ein ethisches Vakuum. Und dieses ethische Vakuum, das ist das, was mich an dem Buch wirklich fasziniert. Das beschreibt er und zeigt, wie Situationen entstehen, wo es eben auch sehr schwer wird für den Einzelnen, die Haltung zu bewahren.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass er sich das insofern aber auch leichter macht, in der Diaspora, nämlich weit weg von Israel, darüber zu schreiben. Das ist der Eindruck, den ich so ein bisschen gewonnen habe, weil Tittar lebt in England, in irgendeinem sehr kleinen Städtchen, in der Nähe von London, in irgendeinem kleinen Bereich, was sehr beschaulich ist, wird schon verglichen mit Charles Dickens und James Joyce und so. Aber es ist immer sehr viel leichter, von außen heraus so ein Buch zu schreiben. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum du sagst, ja, also ihm könnte irgendwie durch eine neue Justizreform oder so weiter etwas drohen. Er hat sich ja wunderbar in Sicherheit gebracht. Von außen ist es immer sehr leicht, Nestbeschmutzer zu sein.
Also er lebt natürlich in einem ganz legendären Ort, nämlich dort, wo Ted Lasso gedreht wurde, die, glaube ich, Netflix-Serie. Er ist aber im Kibbutz aufgewachsen. Aber vielleicht, bevor wir aufs Politische eingehen, mal kurz aufs Literarische, weil das Interessante an dem Buch ist ja, dass es eigentlich auch eine recherchierte Chronologie ist von Dingen, die er literarisch umsetzt, die alle passiert sind. Also es ist eigentlich eine kleine Kriminalgeschichte Israels, unabhängig von aller Politik, von allen Kontexten, von all dem, was vorhin erwähnt wurde. Und das macht er ja wiederum literarisch brillant.
Macht er literarisch brillant, und zwar ist er eigentlich, und das müsste Alice gefallen, er ist ein Mensch, der in Bildern komplett denkt und der tatsächlich es schafft, nicht nur die Chronologie, Yves, die du gerade erwähnt hast, fortzuführen, aber auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise, wie ich es auch noch nie gelesen habe. Er verschränkt die Zeitebenen, er verschränkt die Entwicklungsebenen. Also es passieren zum Beispiel dem Cohn manchmal Dinge im Verlauf der Geschichte, die eigentlich schon viel früher geschehen sind und dann geht aber die eigentliche Geschichte weiter. Also man braucht erstmal in diesem sehr dicken, kompakten Buch eine Weile, habe ich auch erstmal gebraucht, um sich zurechtzufinden. Aber es ist eine ästhetische, finde ich, sehr moderne Form des Schreibens.
Und was er vor allem macht, das sind ja, glaube ich, 18 Kapitel. Die Figuren, die arbeitet er gut raus. Und das ist wahrscheinlich auch, was du gemeint hast in Bezug auf bildlich. Also diese beiden Hauptprotagonisten und all die vielen Menschen, die da vorkommen, die Kleinkriminellen, die Großkriminellen, die Liebesbeziehungen und alles, das ist natürlich spannend geschrieben, gut geschrieben. Und eigentlich fällt die Kulisse, die Politik, die Matrix Israels fällt weg. Und er hat in einem Interview gesagt, er hätte das über London oder über Paris schreiben können, genau das gleiche Buch.
Ja, aber dieses Buch verrät schon Insiderwissen und auch ein gewisses Gequältsein an den Umständen, so wie sie halt sind. Und Alice, natürlich hast du recht, es urteilt sich von außen immer einfacher. Aber bei ihm ist eben es so, dass er Insider und Outsider zugleich ist. Und ich glaube, nur dann kann man so ein Buch schreiben. Ich könnte mir gut vorstellen, aber da wärst du als Produzentin gefragt, dass man das auch mal verfilmt. Allerdings glaube ich, da es so barock geschrieben ist, so umfänglich, müsste man sicher sehr, sehr stark einzelne Handlungsfäden rausgreifen, um das überhaupt in eine Filmform zu bringen. Aber ich könnte es mir auch sehr gut als Film vorstellen. Ich weiß nicht.
Ja, da gibt es ja ganz andere, wie die Keshets in Israel und so, die sowas verfilmen können. Ich muss trotzdem noch mal ein bisschen aufs Politische zurückkommen, weil er ja selber sich als politische Person sieht und weil er von sich auch selbst sagt, dass für ihn sich alles nach dem 4. November 1995 geändert hatte, nach dem Tod von Rabin. Da hätte er einen ganz anderen Blick auf Israel, einen hoffnungsloseren Blick bekommen. Inwieweit schlägt sich das deiner Meinung nach denn in seinem Buch?
Na, insofern natürlich, weil die Figuren versuchen zu agieren in den jeweiligen Zeitumständen, unter den jeweiligen Regierungen, unter den jeweiligen nahöstlichen Umständen, aber eigentlich Getriebene sind. Und ich würde das, ehrlich gesprochen, es spielt zwar in Israel, aber ich würde es auch gar nicht so sehr nur auf Israel fokussieren, denn die Form der Korruption und die Nähe sozusagen zwischen Kriminalität, zwischen Clans und Polizei. Ich meine, ich glaube, das ist auch in demokratischen westlichen Staaten. Das Problem haben wir heute überall. Und das Problem von Migration und wie gehen wir damit um und wie kann überhaupt eine Polizei für eine stabile Ordnung sorgen in einem Land? Und das finde ich das Spannende. Es ist Israel und es ist natürlich hochpolitisch in unserer Zeit jetzt gerade. Aber auf der anderen Seite ist das auch wie eine Matrix für die Umstände der Welt, in der wir leben. Also es ist sehr modern und das hat mir gut gefallen.
Es ist ja interessant, das Genre Krimi, das ist in Israel gar nicht so alt und es gibt jetzt erfolgreiche Krimi-Autoren. Das ist ein Krimi, Dror Mishani aktuell auch mit einem Krimi und andere. Ich hatte so beim Lesen das Gefühl, diese Art des Zugangs zum Thema normalisiert Israel. Also auf einmal ist Israel ein Land wie jedes andere. Wir haben Kleinkriminalität, wir haben Clans, wir haben Konflikte zwischen Ethnien, aber nicht ideologischer, politischer Natur, sondern ganz anders begründet. Insofern ist das eigentlich eine Emanzipation auch in der Literatur eines Landes, das einfach mit einem normalen Blick gesehen wird.
Richtig, und es ist vor allen Dingen natürlich, und das beschreibt er immer wieder, das taucht immer wieder in diesem Buch auf, es ist ein, wie soll ich sagen, ein zum Teil auch wirklich sehr bitterer Abschied vom Zionismus der Gründergeneration und von dem, was eigentlich das Kernidentifikationsmoment immer in Israel war. Das wird eben plötzlich, ist auf dem Prüfstand und er sagt, der hängt dem nach, aber er ist sich darüber auch im Klaren, dass Israel jetzt einfach im Konzert der Staaten dieser Welt auch angekommen ist. Es hat keine Sonderposition in irgendeiner Form und das kann man ja eigentlich auch positiv sehen.
Bildlich habe ich mich sehr stark zurückerinnert an den Film Ajami, der kam, glaube ich, 2008 raus, wo man zum ersten Mal auch Süd-Tel Aviv-Clans gesehen haben, die auch ethnisch-religiös gemischt waren. Es ging dann wirklich um die Gruppen, die sich bekämpften. Insofern ist das so eine Weiterführung in einem Krimi, der von 1974 bis 2008 spielt und eigentlich eine interessante Zeit abdeckt, weil sein Ausgangspunkt des Schreibens war ja dann auch die Ermordung von Rabin.
Genau, das ist der Ausgangspunkt und er sieht ja dann seitdem eigentlich einen Niedergang, obwohl er eben niemals, wie soll ich sagen, er liebt sein Land und das wird in jeder Zeile dieses Buches auch deutlich. Er wird es jetzt nicht verraten, er wird die sozusagen seine Identität als Israeli wird er nicht verraten, aber er ist sich darüber im Klaren, dass sie mit starken Fehlern auch behaftet ist.
Kommt er dann zur Konklusion, im organisierten Verbrechen arbeiten Juden und Araber bestens zusammen. Also das ist ja eigentlich dann eine Pointe für sich.
Ich fand dieses Buch interessant, einfach deshalb, weil es uns einen neuen Blick eröffnet, also für Menschen, die sich vielleicht auch nicht täglich mit Israel beschäftigen und den Leuten, die gut, ich weiß natürlich nicht, ob die Leute, die sowieso antisemitisch sind und die keine Lust haben, sich mit Israel zu beschäftigen und Israel verteufeln, die werden es vielleicht nicht lesen, aber ich konnte es ihnen trotzdem empfehlen, weil es zeigt einfach auch eine sehr tolle Selbstkritik und die ist nicht immer überall in jedem Land vorhanden, dass jemand auch bis zur, ich möchte jetzt nicht sagen bis zur Selbstzerfleischung, aber schon sehr, sehr selbstkritisch auch mit dem eigenen Sein, mit der eigenen Identität, mit dem eigenen Land auch umgeht, ohne es zu verraten. Das finde ich toll.
Ein Buch, das lesenswert ist, das auch eine gewisse Leichtigkeit hat in der Normalität des Zugangs. Und ein Buch, das einfach sehr lang ist, vielleicht ein wenig zu lang, aber darüber kann man ja bei vielen Büchern diskutieren. Wir kommen zum nächsten Thema und zwar eine Debatte, die sich angekündigt hat schon seit längerem und jetzt dann sicherlich nochmals verschärft diskutiert werden wird. Es gibt in Deutschland wie in vielen Ländern Europas Kommissionen, die die Raubkunstrückgabe, die gestohlenen Kulturgüter, sei es in Museen oder anderen Institutionen, regelt, verhandelt und damit umgeht, wenn Fälle auf dem Tisch liegen. Die Rückgabe von NS-Raubkunst soll vereinfacht werden in Deutschland. Dazu soll 2025 ein Schiedsgericht seine Arbeit aufnehmen. Involviert sind Bund, Länder und jüdische Organisationen, was auf den ersten Blick sehr gut und klar geklungen hat, wird neu diskutiert. Wir haben diese Debatten schon in vielen Ländern gehabt, auch in der Schweiz aktuell, wo es noch keine solche Kommission gibt. Ihr in Deutschland seid schon einen Schritt weiter. Ihr hattet die Kommission, die jetzt abgeschafft und durch ein Schiedsgericht ersetzt werden soll. Erste Frage, ist es eigentlich in Deutschland unmöglich, so eine vernünftige Idee auch vernünftig umzusetzen, ohne dass sie gleich wieder zerdiskutiert wird?
Ja, ist schwierig zu sagen, weil wir jetzt genau wieder die Situation haben, in der es zerredet wird, und zwar richtig zerredet. Ich persönlich, und das ist das Problem, man ist ja sehr spät jetzt erst damit konfrontiert worden oder hat genau mitbekommen, um was es eigentlich geht bei diesem Schiedsgericht und dass sich auch vor allen Dingen die Länder gegen eine Kommission gestellt haben. Das Gesetz soll angeblich, gegen die Kommission, die bisher entschieden hatte, das Gesetz soll eigentlich besser sein, aber viele sagen nein, das ist es definitiv nicht, weil es viel restriktiver an die Sache rangeht. Also es wird viel schwieriger zu beweisen sein, was gehörte jüdischen Menschen, denen es geraubt wurde, oder wie geht man mit solchen um, die später ihre Bilder verkaufen mussten, jüdische Familien, um sich überhaupt eine Existenz im Exil leisten zu können. Das wird alles jetzt viel, viel schwieriger werden. Und ehrlich gesagt finde ich das eine brutale Farce, was jetzt hier gemacht wird. Warum gibt es hier nicht gleich ein Bundesgesetz, ja, ein Gesetz, das beim Bund angerichtet ist, angelegt ist, wie ein Bundesentschädigungsgesetz? Das wäre dann wirklich Bundessache. Und nicht so, dass jedes Land jetzt wieder selber entscheiden kann, wie dieses Gesetz ausgelegt wird. Also ich finde es echt eine Farce. Wieder mal aus also BKM und Claudia Roth, ist schon sehr bedenklich mittlerweile.
Zumal es ja zu Beginn der Amtszeit von Frau Roth sie zunächst mal angekündigt hatte, dass sie die Kuh sozusagen eines deutschen Raubkunstgesetzes, NS-Raubkunstgesetzes, vom Eis ziehen wollte. in Nachfolge von Frau Grütters. Und dann kam eben in diesem Jahr, im März, eine komplett überraschende Volte, mit der niemand gerechnet hatte. Und wenn man sich umhört bei den Anwälten, die Nachfahren der Opfer vertreten, dann ist dort eine große Bitterkeit, eine große Frustration zu vernehmen. Denn die Fakten sind leider nicht schön. Die Fakten sind die, dass zwar jetzt der Versuch unternommen wurde, anhand eines Gutachtens, das Frau Roth bei Herrn Professor Weller in Auftrag gegeben hat, zu eruieren, wie so ein Schiedsgericht funktionieren könnte. Aber die Realität, Yves, du hast gesagt, 2025 soll es starten. Ja, das ist die Absichtserklärung. Aber was man hört von Leuten, die dort direkt mit dieser Materie beschäftigt sind, steht es weit in den Sternen. Es gibt eine Absichtserklärung, das möglicherweise in Berlin zu errichten. 36 Richter, 5 davon sollen sozusagen entscheiden. Aber es ist beispielsweise bis jetzt noch überhaupt nicht geklärt, ob es jüdische Richter geben kann. Es gab nach großen Einwänden bei der Kommission, also die sogenannte Limbach-Kommission, die der ehemalige Verfassungsgerichtspräsident Papier geleitet hat bis zu diesem Jahr. Es gab durchaus in diesem Kontext zwei Menschen aus der jüdischen Community, die da mitgearbeitet haben. Hier bei diesem Schiedsgericht ist es komplett offen. Kein Mensch weiß, wie das überhaupt funktionieren soll. Zumal es dann auch noch, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir drei hier auch keine Juristen sind, aber es wird halt nach wie vor in Deutschland die Ersitzung, das ist ein spezieller deutscher Terminus, den mir Willi Korte, einer der engagiertesten Rechercheure für Nazi-Raubkunst, der die Erbengemeinschaft Stern vertritt, das hat er mir vor kurzem in einem Interview gesagt, all diese Dinge sind komplett ungeklärt. Und es gibt vor allen Dingen, und das ist das wirklich, ich würde fast sagen, Zynische daran, es wurde ständig davon gesprochen, dass Transparenz erzeugt wird. Tatsächlich aber wissen selbst die Insider bis zum heutigen Tage überhaupt nicht, nach welchen Kriterien dieses Schiedsgericht arbeitet.
Soweit mir bekannt ist, wenn es denn durchgesetzt werden soll, sitzen doch jüdische Organisationen mit am Tisch, nämlich der Zentralrat der Juden und die Claims-Konferenz. Die sollen mit eingebunden werden, hoffentlich auch paritätisch. 5 sollen dann pro Fall entscheiden, 5 sogenannte Richter. Aber unabhängig davon, wir brauchen jetzt gar nicht über die Theorie dieser wirklich ganz merkwürdigen Konstruktion zu sprechen. Nummer 1, es gibt keine Übergangszeit von der Kommission dahin. Wir wissen also gar nicht, was passiert in der Zeit. Nummer 2, ich habe das Gefühl, hier soll alles in die Länge gezogen werden, damit überhaupt gar keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden können oder entstehen. Das ist kein gutes Gefühl für jüdische Menschen.
Du hast gesagt oder eigentlich gefordert, wenn ich es richtig verstanden habe, es braucht ein Restitutionsgesetz. Und wir haben ja die Washingtoner Principles gehabt, 1998. Da wird ja eigentlich genau das geregelt.
Ja, das will man eben genau nicht. Und da gibt es genau, und da ist Claudia Roth tatsächlich in diese Föderalismusfalle getappt, das will man eben in einzelnen Bundesländern nicht. Und ganz muss ich hier also wirklich ganz scharf kritisieren, Bayern, also ein Herr Söder, der ja sonst wunderbar mit der jüdischen Community zusammenarbeitet, sich zeigt mit Frau Dr. Knobloch und so, Markus Blume, der Minister für Kunst und Wissenschaft, Wissenschaft und Kultur. Ich meine, 2021 unterschreibt der Mensch noch im Bayerischen Landtag eine Art Petition gegen Antisemitismus, ja, oder einen Beschluss sozusagen des Bayerischen Landtages, einen Beschluss gegen Antisemitismus. Aber jetzt gehen wir doch mal weiter oder einen Schritt zurück, wenn es um Antisemitismus aus der historischen Vergangenheit geht, nämlich diese Beutekunst wieder den jüdischen Menschen zugänglich zu machen, die von den größten Antisemiten ihnen abgenommen worden sind, dann ist er derjenige, der an vorderster Front Nein sagt. Er will kein Bundesgesetz. Und solange da wieder nur einer nicht mitspielt in Deutschland, das ja so föderal strukturiert ist, werden wir kein Bundesgesetz bekommen. Das ist das Problem. Er will keine Rechtssicherheit.
Das geht sogar so weit, dass Herr Blume bei der Erbengemeinschaft der Mendelssohn-Nachfahren, Madame Soler von Picasso, seit 15 Jahren aktiv verhindert, dass die, ich glaube, aus der Neuen Pinakothek dieses Bild zurückgegeben wird. Aber ich möchte deine Frage sogar noch erweitern, was wirklich sehr problematisch ist und was mir auch Herr Dr. Korte in dem Gespräch von der vergangenen Woche gesagt hat, was er nicht versteht, Stichwort Land der Täter. Es gibt komischerweise in Deutschland kein Raubkunstgesetz. Warum gibt es das nicht? Die Frage kann man stellen, denn in Österreich gibt es eines. Es gibt ein weiteres in Großbritannien, im Vereinigten Königreich gibt es das. Und es gibt seit vergangenem Jahr auch eines in Frankreich. Also drei Staaten Europas sind durchaus in der Lage, das zu vollziehen. Hier wird halt immer wieder argumentiert von staatlicher Seite. Entweder wir schieben den Ball, was Alice eben schon gesagt hat, wir schieben den Ball zwischen den Bundesländern, Föderalismus und dem Bund hin und her. Das ist die eine Sache, dieses Problem abzuwehren. Und die andere Sache, und die ist ja nicht minder problematisch, es wird halt gesagt, wir können dieses nicht voranbringen, weil die Frage des privaten Besitzes von Bildern würde damit tangiert. Und wenn Privatleute Dinge, die sie auf irgendeiner Auktion erstanden haben, im guten Glauben, wie es so schön heißt, dann kann man die denen nicht wegnehmen, weil es so im Grundgesetz steht. Das ist richtig. Trotzdem stelle ich die Frage, warum ist es in den drei anderen Ländern, die ich genannt habe, möglich?
Eine Kommission, die es bisher gab, hat eine empfehlende sozusagen Wirkung oder Aufgabe, während ein Gesetz, wenn es jetzt ein Bundesgesetz wäre, eine entscheidende, eine rechtskräftige Aussage treffen würde. Das ist das, was in Deutschland bisher verhindert wird und in den drei anderen Ländern gemacht wird. Bis jetzt gab es ja in Deutschland diese Kommission. Immerhin gab es die Kommission. Aufgrund der Empfehlung sind in, weiß nicht, über 20 Jahren, 21 Fälle entschieden worden oder so. Also wirklich sehr, sehr wenig. Wenn es jetzt das Bundesgesetz gäbe, würde die Sache vielleicht anders aussehen. Das kriegen wir aber definitiv nicht. Also kriegen wir diese Schiedsgerichte. Das Gute an der Geschichte mit dem Schiedsgericht ist, es kann, so nennt man das, einseitig angerufen werden. Das heißt, wenn also Erben von Erben oder selbst noch Überlebende, Holocaust-Überlebende Rechte anmelden möchten, dann können sie dieses Schiedsgericht anrufen. Aber wie lange das dann dauert, bis da sowas entschieden wird, ist eine Sache. Und die Rechtsverbindlichkeit, die du beim Bundesgesetz hattest, hast du hier meiner Meinung nach nicht.
Und das Gutachten von Herrn Professor Weller macht zum Beispiel auch überhaupt keine Aussage darüber, was, also sozusagen, wie groß die Bandbreite der Entscheidungsmöglichkeit der zukünftigen Richter sein kann. Beispielsweise ein Bild befindet sich in Amerika oder in Portugal oder wie auch immer, hätte dann ein Richterspruch auch bindende Wirkung. Also das sind so die juristischen Feinheiten und insofern hast du völlig recht. Ich habe auch den Eindruck, man versucht, sich drumherum zu mogeln und die Sache immer weiter in die Länge zu schieben. Aber es ist natürlich aus meiner Sicht für ein Land wie Deutschland schon sehr peinlich.
Ich möchte es vielleicht noch auf eine andere Ebene heben und gar nicht in die technischen Details eingehen, weil es eine sehr juristische Sache und auch eine der Prozesse und Prozeduren ist. Wenn wir es in einen größeren kulturpolitischen Kontext stellen, wir haben ja in Europa die Frage der Rückgabe von Kunst per se, nicht nur im Zusammenhang mit der Shoah, mit dem Holocaust, sondern Kunst, Kolonialkunst, enteignete Kunst auf anderer Ebene. Wenn man das alles mitnimmt und jetzt miteinander vermischt, müsste es nach eurer Ansicht eigentlich einen Reflex, einen Automatismus geben, dass dort, wo es nachweisbar ist, automatisch das zurückgegeben wird.
Zumindest kann es nicht so sein, dass seit Jahrzehnten die Nachfahren der Opfer als Bittsteller zu den Institutionen oder wie auch immer kommen, sondern es muss eine, wie soll ich sagen, ein proaktives Zugehen der Institutionen geben auf die Nachfahren.
Ich muss es leider doch wieder politisieren, weil auf der einen Seite hast du tatsächlich immer diese ganzen Gedenkveranstaltungen und alle rennen hin und diese Symbolwert, diese angebliche, für mich ist das ja alles nur eine Farce, die rennen also dahin. Aber wenn es darum geht, wie du richtig gesagt hast, aktiv, und das betrifft auch die Kolonialkunst, vollkommen richtig, nicht immer sich betteln zu lassen von afrikanischen Staaten, jetzt gibt uns doch mal endlich zurück, was uns zusteht, sondern aktiv darauf zuzugehen und zu sagen, Mensch, woher haben wir überhaupt diese Kunst? Können wir die zurückverfolgen? Woher kommt die? Aus welchen Quellen stammt die? Und wer hat das Recht, die eigentlich zu besitzen? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also das betrifft natürlich sehr viele jüdische Menschen, aber es betrifft eben auch sehr viele afrikanische Staaten, die gerne ihre Kunstdrücke haben. Ich verstehe nicht, wie Deutschland darauf kommt, immer zu meinen, uns gehört alles, wir besitzen alles und das hat hier zu bleiben. Nein, also einfach nur, weil man zeigen will, dass man das Land der großen Kultur ist und wir haben die größten Schätze hier und die größten Museen und die besten Museen. Es ist wirklich problematisch, diese Haltung, und sie wird ehrlich gesagt von Jahr zu Jahr problematischer, weil sie auch immer stärker diskutiert wird. Also man macht immer mehr Gedenkveranstaltungen, künstliche Denkmäler, ich nenne die künstliche Denkmäler, ja, so wie am Pariser Platz, schön, dass es das gibt, aber man macht künstliche Mahnmale. Leute, tut mir doch einen Gefallen, bitte orientiert euch doch an dem, was wirklich wesentlich ist, nämlich die Kunst zurückzugeben.
Und da sind wir mitten in unserem dritten Thema. In diesem Jahr spricht alles über KI und AI, also Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz. Mit Blick auf 2025 und 80 Jahre Ende der Shoah möchten wir heute über Erinnerungskultur und KI sprechen. Immer mehr Museen und Institutionen nutzen KI im Zuge der Historisierung der Shoah. Zeitzeugen sterben und Hologramme leben, neue Techniken kommen und neue Arten der Erinnerung. Das Jahr, das so symbolisch steht für die Transformation, Historisierung der Shoah, die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sterben aus. Was wird eigentlich die Zukunft sein von Erinnerungskultur?
Ich finde zunächst mal wichtig zu sagen, es gibt viele solcher Projekte. Es gibt zum Beispiel gerade von der Jewish Claims Konferenz Rüdiger Mahlow, hat ein ganz tolles Projekt mit dem ZDF jetzt angeschoben, Zeitzeugen-Interviews. Es gibt diverse andere Projekte, beispielsweise Charlotte Knobloch, die wir schon erwähnt haben, ist auch in so einer KI jetzt drin. Die haben das ausprobiert in Bayern in einem Gymnasium. Ich finde alle diese Erinnerungsprojekte sehr gut, sehr wichtig, aber es gibt eine Menge dabei zu bedenken. Denn das, für mich ist es so, dass letztendlich das Zwischenmenschliche ist nicht zu ersetzen. Auf das Menschliche, auf das Zwischenmenschliche, auf das Warme. Und eine KI kann natürlich nur die vorgefertigten Antworten liefern.
Also ich bin komplett gegen diese Art von Technik. Wo ich KI sonst gut finde, kann ich sagen zu. Also das sind alles digitale Konstrukte, künstliche digitale Konstrukte, die auch manipulierbar sind, bin ich vollständig dagegen. Und jetzt sitzt hier jemand, der lange für die Shoah Foundation gearbeitet hat und viele Interviews mit Überlebenden geführt hat. Was ich getan habe, bis ich schwanger geworden bin, dann hat es mich so seelisch belastet, dass ich das auch nicht mehr weitermachen konnte. Man braucht für diese KIs ja auch die Einverständnisse der Überlebenden. Solange es die Überlebenden noch gibt, warum interviewt man sie nicht persönlich und macht es so wie die Shoah Foundation? Man hat also wirklich diese Interviews mit den Überlebenden und die werden dann gezeigt. Dazu kommt noch, ich komme jetzt gerade aus Auschwitz. Ich kann nur sagen, jede Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz von Schülern ist überzeugender, glaube ich, als so eine KI, wenn man am Ort des Geschehens ist. Also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, ich war schon mal da, aber was ich jetzt nochmal gesehen habe mit einer Sonderführung in Blocks, in die ich vorher nicht reingehen durfte, das ist bar jeder Vorstellungskraft, was da Menschen widerfahren ist. Und wenn da, ich habe auch Schulklassen dort gesehen, auch israelische Schulklassen, die saßen da und die haben nur noch geweint. Ich glaube, dass das viel näher bringt, als tatsächlich so ein digitales Konstrukt, das auch noch sehr leicht zu manipulieren ist.
Aber ist es wieder mal so, dass etwas flattert rein, ein Trend, und alle stürzen sich drauf, ohne nachzudenken? Du, Alice, dein Vater, Arthur Brauner, ihr habt ja viele Holocaust-Filme gemacht, Zeitzeugenfilme, Geschichten recherchiert, die ihr erzählt, sehr emotional. Ist das am Schluss der richtigere Weg? Die Leute sterben jetzt, wir müssen sie festhalten, aber wir sollten nicht Marionetten daraus machen.
Ganz genau, vor allem digitale, das ist vollkommen richtig, was du sagst, ich sehe es auch. Man muss doch nicht auf den Zug eines jeden Trends springen. Ja? Also nur weil das jetzt angesagt ist, KI ist im medizinischen Bereich und in vielen Bereichen unfassbar wichtig. Selbst ich arbeite mit ChatGPT, ja. Also meine Drehbücher schreibe ich noch alleine, aber ab und zu gucke ich schon mal was nach. Ich muss nur sagen, ich halte Film natürlich aus meiner Genese heraus für das viel probatere Mittel, aber Film muss auch klar benennen, fiktionaler Film, wo bin ich fiktional? Und wo ist es wahr gewesen? Wenn ich jetzt Filme mache, versuche ich wirklich so tief wie möglich jedes Detail zu recherchieren, damit es eben nicht, damit mir nicht der Vorwurf gemacht werden kann, ist ja alles erfunden und erlogen. Und der Holocaust wird mittlerweile derart verweichlicht, reduziert, relativiert. Wir nehmen uns immer als das Maß aller Dinge, ja, wir Juden. Natürlich gibt es auch viele, die vielleicht nichts damit zu tun haben, aber es ist und bleibt ein singuläres Ereignis. Und wie werde ich dem gerecht? Also ich habe KIs gesehen, auch von Margot Friedländer. Soweit ich weiß, war das Margot Friedländer. Ich fand das richtig abstoßend.
Wir hatten ja schon einen Vorläufer, als Holocaust sozusagen auf TikTok kam, in diesen kurzen Sequenzen erinnert wurde, gab es ja schon mal eine erste große Diskussion. Das ist jetzt nochmals die Steigerung. Was ich aber fragen wollte, David, es könnte ja sein, dass junge Menschen uns jetzt zuhören und denken, was sind das für Alte, die nicht damit zurechtkommen, dass es jetzt halt was Neues gibt. Also ist es so, dass wir das nicht mehr verstehen können oder dass wir warnend hier sitzen, weil es eine Eigendynamik annehmen kann, die man nicht mehr kontrollieren kann?
Erstmal kann es eine Eigendynamik annehmen, aber zum Zweiten ist, und das sagen, es ist natürlich auch ein Riesengeschäftsmodell für Firmen, die so eine KI anbieten. Und was die Firmen, die natürlich ein kommerzielles Interesse haben, was diese Firmen natürlich nie laut sagen würden, aber was wir jetzt hier natürlich gerne einfach mal ganz laut sagen, ist, so eine KI hat ja auch eine Halbwertszeit. Also nach 1-2 Jahren ist sie veraltet.
Ja, außerdem ist bei sowas die Authentizität wirklich gefährdet, meiner Meinung nach, weil du eben die Möglichkeit hast, alles so zu machen, zu konstruieren, das Gerät so zu füttern oder die KI, dass sie genau das wiedergibt, was sie möchte. Oh mein Gott, gib das mal Rechten an die Hand. Dann waren die Holocaust-Überlebenden wahrscheinlich noch die Täter, die die armen Deutschen in irgendwelchen Baracken in Auschwitz gefangen gehalten haben. Sehr gefährlich. Also da muss ich euch wirklich sagen, dass das, was Steven Spielberg damals angeregt hat, nämlich die Shoah Foundation, die Interviews, ich gucke mir immer wieder Interviews an, wenn ich Dinge nicht weiß über die Shoah und auch Claude Lanzmanns Shoah-Film, der hat eine lange Halbwertszeit, den kann man sich auch heute noch anschauen. Es kommt nicht darauf an, ob man jünger oder älter ist, es kommt auf die emotionale Ansprache an. Wie werde ich von etwas emotional angesprochen? Und das hängt davon ab, wie die Person erzählt.
Ich möchte hier am Schluss noch eine letzte Frage stellen, weil das immer bei der Frage der Erinnerungskultur, obwohl wir jetzt auch über KI sprechen, relevant ist. Also wie fest liegt es eigentlich in unserer Verantwortung, an die nächste Generation etwas in unserem Sinne zu delegieren? Oder wie fest ist es eigentlich ein Übergriff auf die nächste Generation?
Seit dem 7. Oktober muss ich wirklich sagen, ich bin sehr wütend geworden, weil für mich die Erinnerungskultur, das sehen wir jetzt ganz klipp und klar, gescheitert ist. Es ist so viel mehr Antisemitismus gekommen. Natürlich, es gibt auch andere, es gibt auch viel mehr, die jetzt Gruppen bilden, die daran gedenken oder also auf die Straße gehen und demonstrieren. Aber für mich ist die Erinnerungskultur, wie wir sie bis jetzt gemacht haben, uns einbezogen, unsere Filme, offensichtlich komplett gescheitert. Sonst hätten wir nicht so einen massiven Antisemitismus, der überall hochgekrochen ist. Jetzt, wir haben, und so war ich ja sitze, ich bin zweite Generation, also von Holocaust-Überlebenden, wir haben eine absolute Verpflichtung und Verantwortung daran zu erinnern, wer, wenn nicht wir.
Und wir können es ja auch nur erzählen, Alice, weil wir sozusagen emotional noch nah dran sind. Meine Töchter sind ja dritte Generation, die sind einfach schon ein Stück weiter. Und das ist natürlich das große Problem. Wir haben ja die emotionalen Brüche, die Traumata unserer Eltern einfach hautnah mitbekommen und müssen jetzt eben, und das darüber hatte ich vor kurzem ein längeres Gespräch, wir sind jetzt, wie du sagst, wir sind jetzt in der Pflicht, sozusagen aus unserer Perspektive der Second Generation weiter zu erzählen, wobei das natürlich immer problematisch ist, denn wir können ja nur sozusagen die Gedanken, die Gefühle, die Erinnerungen unserer Eltern weitertragen. Aber wir erzählen sie jetzt sozusagen mit den Mitteln unserer Generation.
Also Paul Celan, ich zeuge nicht für den Zeugen. Ich zeuge nicht für meine Eltern. Ich kann ja nur sagen, wie emotional mich die Situation im Heute betroffen macht und dass ich das niemals für möglich gehalten hätte, dass ich mich so sehr damit beschäftige und wirklich sagen muss, wir sind bislang komplett gescheitert.
Das ist ein Thema, das uns sicher noch lange beschäftigen wird. Wir sprechen hier im Podcast Kultur jetzt und wollen auch über Kultur jetzt sprechen, Literatur, Theater, Filme und Ausstellungen. Und zum Schluss möchte ich gerne zu euren Kulturtipps kommen, nämlich das, was die Leute sehen, hören, lesen sollen.
Ja, also ich kann ja nur sagen, entschuldigt meine Eitelkeit. Immerhin ist es von einer jüdischen Autorin, nämlich von mir. Wir haben zum Film Münter und Kandinsky nochmal sehr tief recherchiert und haben trotz der vielen Bücher, die es über Münter und Kandinsky gibt, sprich auch Kultur, also Kataloge und sehr viele kunsthistorische Biografien, haben wir einen neuen Blick auf dieses Paar werfen können. Sie ist nicht nur Opfer und er ist nicht nur Täter. Das Buch heißt Münter und Kandinsky, ist zum Film am 24. Oktober erschienen und ist ein wunderbares Chanukka- oder Weihnachtsgeschenk.
Ich empfehle eine sehr sehenswerte Ausstellung über den Expressionisten Fritz Ascher aus New Yorker Privatsammlung. Fritz Ascher war ein jüdischer expressionistischer Künstler, der in Berlin gelebt hat, der die Shoah wie durch ein Wunder im Versteck im Berliner Grunewald in einer Wohnung überlebt hat, der ein sehr tragisches Schicksal gehabt hat. Und der Subtext zu dieser Ausstellung, die in Freiburg im Augustinermuseum der Graphischen Sammlung dort läuft, noch bis zum März nächsten Jahres. Der Subtext ist wirklich sehr spannend, denn tatsächlich, und da sind wir auch noch mal ein bisschen bei dem Raubkunstthema, was wir hatten, was ja auch so lange Jahrzehnte dauert, auch das Thema der jüdischen Künstler ist ja eines, was in Deutschland, sagen wir mal so, mit dem sich beide Deutschlands bis zur deutschen Einheit sehr schwer getan haben. Fritz Ascher ist genau so ein Beispiel, denn wiederentdeckt, wenn man das so formulieren kann, wurde er von der Fritz Ascher Society in New York, die gegründet worden ist dort von einer deutsch-jüdischen Kunsthistorikerin, die dort lebt, und Rachel Stern, und die ein mit großem Engagement in New Yorker Privatsammlungen diese Bilder gefunden hat, die es in Deutschland kaum noch gibt, und zu einer Ausstellung zusammengefügt hat, die in Freiburg zu sehen ist. Das empfehle ich sehr, weil es einfach auch etwas Unbekanntes ist, etwas, das wir gar nicht wissen.
Vielen Dank, David. Und ich möchte eine Ausstellung empfehlen im Jüdischen Museum in Hohenems, Yalla, arabisch-jüdische Berührungen. Gerade in dieser aufgeladenen politischen Zeit, in der man vieles vergisst, was davor ist und was vielleicht danach wieder kommen mag und was ja auch da ist und eben oft vergessen geht, ist diese lange und gute und schlechte und die widersprüchliche Beziehungsgeschichte zwischen Muslimen und Juden, Jüdinnen und Araber und Israelis. Das wird eigentlich auf eine ganz spannende Art und Weise im Museum thematisiert. Es wird nicht romantisiert, es wird nicht überspitzt dargestellt, sondern es werden eben die guten und schlechten Aspekte dieser langen, langen Geschichte dargestellt. Der Titel sagt ja, Yalla, geht hin, schaut es euch an. Alice Brauner, David Dambitsch, vielen Dank.